Also ich denke vor allen Dingen an dieses unglaubliche Fallrückzieher-Tor in der Verlängerung von Klaus Fischer, das uns dann ins Elfmeterschießen gebracht hat bei diesem Spiel am 8. Juli 1982. Das war so ein, ja, persönlicher, kollektiver Moment, der sich bei mir festgebrannt hat als 13-, 14-Jähriger damals.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Ein Fallrückzieher von Klaus Fischer, so selten war das nicht, aber was war das für ein Spiel, an das sich Manuel Neukirchner erinnern kann. Manuel Neukirchner ist der Direktor des Deutschen Fußballmuseums in Dortmund und dieser Fallrückzieher hat mit verursacht, dass der Manuel Neukirchner ein Theaterstück geschrieben hat, das jetzt in den kommenden Tagen aufgeführt wird. Titel: Die Nacht von Sevilla. Ja, die Jüngeren unter euch werden sagen, Sevilla, FC Sevilla, bitte Sevilla, Klaus Fischer, wie hängt das zusammen? Die Älteren werden sagen, ah, logisch, weiß ich doch sofort, Sevilla, das war 1982, die Fußball-Weltmeisterschaft in Spanien. Deutschland gegen Frankreich, 1:1 nach regulärer Spielzeit. In der Verlängerung liegt Deutschland 1:3 zurück, Karl-Heinz Rummenigge 2:3 und dann eben dieser Fallrückzieher von Klaus Fischer zum 3:3. Es geht ins Elfmeterschießen. Frankreich verschießt, Uli Stiedicke verschießt, also alles wieder gleich. Dann schießen die Franzosen, Toni Schumacher hält und am Ende kommt Deutschland ins Endspiel, verliert da gegen Italien mit 1:3. Das vielleicht so die Nacht von Sevilla in kurzen Worten. Es wird bald mehr Worte geben zur Nacht von Sevilla, denn Marlon Neukirchner hat ein Theaterstück draus gemacht, hat es geschrieben, in Worte zusammengefasst und wird es jetzt in den kommenden Tagen auf die Bühne bringen, aber nicht als einfache Lesung, sondern als, ich würde fast sagen, Hörspiel, was man sehen kann. Ist ein Widerspruch irgendwo, aber es ist tatsächlich so. Am besten mal reinhören in das Gespräch mit Manuel Neukirchner. Bevor es losgeht, mich nochmal kurz vorgestellt. Ich bin Ralf Bosse, seit 32 Jahren Fußballkommentator, arbeite aktuell für 7 Sender, darunter auch im Fernsehbereich Sky und das ZDF, dazu Radio und Streaming. Habe so über 1750 Topspiele aus dem In- und Ausland für Radio und Fernsehen live kommentiert, habe Welt- und Europameisterschaften live übertragen und eben seit langer Zeit mit meinem Podcast Bosses Bundesliga-Blog auf den Podcast-Plattformen dieser Welt vertreten. Heute mein Gast Manuel Neukirchner, der Direktor des Deutschen Fußballmuseums. Es geht um das Theaterstück Die Nacht von Sevilla. Manuel Neukirchner darf ich begrüßen, der Direktor des Deutschen Fußballmuseums in Dortmund. Wer regelmäßig reinhört, liebe Fußballfreunde, wird sagen, habe ich schon mal gehört, der Mann, der war schon mal bei mir zu Gast. Richtig, damals haben wir über das Fußballmuseum selbst gesprochen an sich und auch um einen traurigen Anlass, Franz Beckenbauer damals, den Sie persönlich noch kennenlernen durften. Und es ging damals um die Ausstellung zu seinem Tode. Diese Folge, liebe Fußballfans, ist natürlich noch online. Also die könnt ihr euch gerne nochmal anhören, weil diese Ausstellung, Manuel Neukirchner, die gibt es bei euch noch, frage ich jetzt so. Ist das so?
Ja, also das ganze Deutsche Fußballmuseum ist ja quasi ein Ort für und von Franz Beckenbauer, mit ganz, ganz vielen Exponaten versehen, weil Franz Beckenbauer ganz einfach auch die deutsche Fußballgeschichte natürlich maßgeblich bestimmt hat. Das fing ja schon an 1966 bei dem ganz berühmten Wembley-Spiel. Da hat er ja 1965 im entscheidenden Qualifikationsspiel zu dieser Weltmeisterschaft sein Debüt gefeiert und das zieht sich bis hin zur Weltmeisterschaft 2006. Also ganz, ganz viele Dinge sind über Franz Beckenbauer natürlich im Deutschen Fußballmuseum zu sehen und daran ändert sich auch nichts.
Heute wollen wir über etwas Neues sprechen, was zum Zeitpunkt, wo wir ausstrahlen, noch eine Woche hin ist, dann kann man das erleben. Es geht um die Nacht von Sevilla. Diese Nacht ist jetzt, 42 Jahre her. Es gibt wahrscheinlich Menschen auf der Welt, die das nicht live miterlebt haben, die mit der Nacht von Sevilla vielleicht auch so nicht unbedingt was anfangen können. Ich könnte mir vorstellen, Manuel Neukirchner, wenn man sagt, Toni Schumacher und Foul und Patrick Battiston, dann sagt jeder, da habe ich schon mal was von gehört, das war eine harte Nummer. Das Sportliche wird dabei gar nicht erwähnt bei dieser Nacht von Sevilla. Das ist ja ein legendäres Fußballspiel, wie das abgelaufen ist. Woran erinnern Sie sich, wenn man an das Thema Sevilla denkt?
Also ich denke vor allen Dingen an dieses unglaubliche Fallrückzieher-Tor in der Verlängerung von Klaus Fischer, das uns dann ins Elfmeterschießen gebracht hat bei diesem Spiel am 8. Juli 1982. Das war so ein persönlicher, kollektiver Moment, der sich bei mir festgebrannt hat als 13-, 14-Jähriger damals. Ich muss halt dazu auch sagen, Klaus Fischer war immer so das Idol meiner Jugend. Und Deutschland, das werden wir ja gleich in dem Gespräch vielleicht auch nochmal ein bisschen aufschlüsseln, lag hinten. Das war ja ein Spiel, da die Dramatik war ja nicht zu überbieten. Und das dann noch in der Verlängerung bei einem 3-1 Rückstand, der Ausgleich fällt für Deutschland, das hat unglaubliche Glücksmomente in mir damals ausgelöst. Und das ist sehr, sehr eng verbunden eben mit der Person und mit diesem Traumtor von Klaus Fischer in diesem Jahrhundertspiel, das muss man wirklich sagen. Also ich erinnere mich nicht sofort erstmal an den Zusammenprall. Ich spreche jetzt nicht von Foulspiel, sondern für die einen ist es eher ein Zusammenprall, für die anderen ist es ein Foulspiel, sondern wirklich an diesen unglaublichen Nervenkitzel, an diese Spannung und dann an dieses unglaubliche Tor von Klaus Fischer in der Verlängerung.
Wieder mal ein Fallrückzieher. Ich glaube, normale Tore konnte er nicht. Das war wirklich Mr. Fallrückzieher und nicht auf Flanke von Rüdiger Brandsing, was ja bei Schalke 04 noch so oft funktioniert hat. Deutschland schafft das 1-1. Es geht in die Verlängerung. Man liegt 3-1 zurück und alle wissen, keine Chance. Frankreich dominant. Wie soll das noch gehen? Und Kalle Rummenigge und Klaus Fischer machen tatsächlich noch innerhalb von 6 Minuten das 3-3. Es geht ins Elfmeterschießen. Und da kann ich mich noch dran erinnern, dass die Fernsehübertragung miserabel war. Denn Uli Stielicke verschießt, Pierre Littbarski geht zu ihm hin, tröstet ihn. Und in dieser Tröster-Szene sieht man, wie Littbarski auf einmal jubelt. Ganz offensichtlich hat Toni Schumacher einen Elfmeter gehalten. Den hat man aber gar nicht gesehen, weil man mit der Kamera auf Stielicke war. Völlig verrückte Geschichte, an die erinnere ich mich sogar noch so ein bisschen. Zumal Littbarski...
Aber ist das nicht wunderschön? Also ich muss sagen, das hat ja gerade diese Spannung noch ins Unermessliche gesteigert. Uli Stielicke verschießt und man sieht diesen unendlich zerstörten Gesichtsausdruck, der getröstet wird, Uli Stielicke von Pierre Littbarski. Und auf einmal passiert was im Gesicht von Pierre Littbarski, der ein Lachen überkommt sein Gesicht und er macht ihn aufmerksam und du merkst, irgendwas ist passiert, du weißt aber gar nicht richtig was und dann schwenkt die Kamera auf Toni Schumacher, der die Faust hebt und du erahnst eigentlich, diese Nullstellen erschließen sich dir und du erahnst, dass sich da was ereignet hat. Ich finde, das ist für die Dramaturgie dieses Spiels, auch für dieses Fernseherleben damals, unglaublich wichtig. Das ist viel, viel spannender gewesen, so ein Erleben, als wenn jetzt die Kamera auf den Elfmeterschützen geschwenkt hätte. Du hättest das gesehen, wie er sich den Ball zurück... So. Und das war diese Spannung, dieses Aufgewühltsein, dieses Durcheinander. Das hat, glaube ich, auch nochmal unglaublich was mit den Menschen gemacht, die damals diese Übertragung gesehen haben. Also mit mir zum Beispiel.
Aber das freut mich ja, dass ich nicht der Einzige bin, der sich an diese Szene erinnert, die halt mit dem Spiel ja gar nichts zu tun hatte. Man muss auch wissen, Pierre Littbarski, da war es ein Jungspund, frisch aufgekommen in der Fußballszene und er schießt den nächsten Elfmeter. Also er tröstet, freut sich, Toni hält ein, er ist der nächste Schütze und verwandelt. Das war ja
wirklich... Und er hat auch noch Didier Six auch noch getröstet, das muss man ja auch noch mal sagen. Also er hat mir mal gesagt, er war mehr mit dem Trösten beschäftigt, als sich auf den Elfmeter zu konzentrieren, weil Didier Six, der Franzose, der beim VfB Stuttgart gespielt hat. Und und dieses Trösten, dieses Dasein für den anderen, hat ihn vielleicht auch in diese Situation versetzt, dass er sich gar nicht mit seinem Elfmeter so auseinandersetzen musste. Also insofern, Pierre Littbarski ist eine unglaubliche Figur auf dieses Spiels gewesen. Übrigens auch während der 120 Minuten einer der besten Feldspieler.
Ich erinnere mich an Toni Schumacher, der die Beckerfaust zeigte. Damals gab es keinen Boris Becker, da war er der Erste, der ruhig und sachlich rechts aus dem Tor rausging, nur seine rechte Faust hob und sagte, ja, den habe ich. Er hält insgesamt 2 Stück und Horst Rubesch macht den Entscheidenden, sodass Deutschland tatsächlich im Endspiel steht, da allerdings gegen Italien dann verliert. Dass wir beide uns erinnern können, Manuel Neukirchner zeigt, wir müssen älter sein als 42. Das ist vielleicht auch kein Lob für uns, aber die Nacht von Sevilla, sie ist so lange her, aber sie steht auch vor uns. Das ist wieder völliger Blödsinn, wenn man sich da so selbst widerspricht. Aber es macht Sinn, Manuel Neukirchner. Die Nacht von Sevilla findet in der kommenden Woche statt. da blicke ich jetzt auch nicht mehr durch. Wie geht das denn?
Ja, es ist ein Jahrhundertspiel, das sich wirklich im kollektiven Gedächtnis festgebrannt hat. Es gibt so Spiele wie Deutschland, Italien mit Schnellinger. Es gibt dieses Spiel in Deutschland gegen Brasilien bei der Weltmeisterschaft 2014. Daran erinnert man sich. Und dazu zählt dieses Spiel auch vor 42 Jahren, Deutschland, Frankreich. Und ich bin in den Genuss gekommen, dass ich viele Spieler bei uns in meinem Deutschen Fußballmuseum begrüßen darf. Paul Breitner, Toni Schumacher, Klaus Fischer, Horst Rubisch. Mit denen war ich in der Ausstellung. Und wenn Sie mit denen dann durch die Ausstellung gehen und die erzählen zwangsläufig von diesem Spiel, da habe ich mir gesagt, so authentisch, wie die das rüberbringen, kannst du dieses Spiel überhaupt nicht darstellen, ausstellen oder auch du musst die sprechen hören. Das war so ein Impuls. Und wenn man sich dieses Spiel anschaut, ich muss dazu sagen, dass ich Literaturwissenschaftler von Hause aus bin, dann erkennst du, dass dieses Spiel eigentlich eine Blaupause ist für ein Drama in 5 Akten, wie wir es von Aristoteles kennen. Wir haben den gleichen Spannungsausbau in diesen 5 Akten. Du hast den ersten Akten, das ist die Vorbereitung, die Exposition auf die Handlung. Im zweiten Akt, das ist die steigende Handlung. In dem Falle sind das die beiden ersten Tore von Platini und von Libarski, der das erste 1-0 geschossen hat. Platini dann der Elfmeter, den Ausgleich. Der dritte Akt ist bei Aristoteles immer der Höhepunkt. Das war dann dieser Zusammenprall von Battiston und von Toni Schumacher. Im vierten Akt, das heißt das retardierende Moment, das ist so ein bisschen der Umschlag in der Handlung, die Vorbereitung auf die große Katastrophe, das war dann die Verlängerung und die Konfliktlösung im fünften Akt, also oder die Katastrophe für die Franzosen, das schließt sich an. Also das kann man in diesem Fußballspiel sehen. Dann gibt es die Gattungskategorie Dokumentartheater, das heißt, das ist also nicht erfundene Handlung, sondern man orientiert sich an dem wirklichen Geschehen von damals. Und das habe ich dann aufgenommen und habe das zusammengebracht. Und bei mir ist nicht nur der Plot nicht erfunden, sondern auch die Figurensprache, also die Monologe. Ich habe also alle Literatur durchwälzt, die man durchwälzen kann, aus Interviews, aus Dokumentationen. Ich habe selber mit den Protagonisten gesprochen und lasse die Spieler, die Deutschen und die Franzosen übrigens, aus beiden Perspektiven dieses Spiel nochmal selber erzählen. Dann habe ich die Zitate, die man finden kann, in die Gegenwartsform gesetzt, damit man eben auch in dem Hier und Jetzt eines Dramas ist und das auf die Bühne gebracht. Das war ein Experiment und ich bin total froh, dass ich das jetzt uraufführen darf bei den renommierten Ruhrfestspielen. Das ist das größte und international anerkannte Theaterfestival, was wir so haben. Und Peter Lohmeier wird das in einer Leseinszenierung auf die Bühne bringen. Er wird die verschiedenen Dialekte der Spieler aufnehmen, weil ich kann da jetzt nicht 50 Spieler auf die Bühne stellen oder 50 Protagonisten. Und der Clou der Aufführung ist, dass Toni Schumacher, der Bösewicht dieses Spiels, da werden wir vielleicht gleich noch drüber reden, dass der den Schlussmonolog lesen wird und mit auf der Bühne stehen wird. Die Integration von Zeitzeugen, das ist auch ein Merkmal für die Gattung Dokumentartheater. Und das alles gibt es dann, wie gesagt, an insgesamt 5 Theaterhäusern im Mai zu erleben.
Peter Lohmeier kennen wir aus dem Wunder von Bern. Da ist er der Papa von dem Hauptakteur, dem Jungen, der dieses Wunder von Bern erlebt, weil er der Glücksbringer ist für den Boss Helmut Rahn. Und Sie haben jetzt sehr oft gesagt, ich. Das heißt, der Manuel Neukirchner, Direktor des Deutschen Fußballmuseums, hat dieses Theaterstück höchstpersönlich selbst geschrieben. Also Sie haben gesagt, Literatur, das kennen Sie, damit sind Sie groß geworden, das ist eigentlich Ihr Urjob, der Fußball Sie dann quasi vereinnahmt hat. Und da war es natürlich naheliegend, beide Sachen zusammenzubringen. Jetzt überlege ich mir, Sie fangen mit dem leeren Zettel an, setzen sich und sagen, diese Nacht von Sevilla, das ist ja schon mal ein toller Titel, den will ich auf jeden Fall niederschreiben. Der erste Satz, wie fange ich denn mit dem an? Fange ich mit dem Sportlichen an? Fange ich einen Satz vorher an? Mache ich mit der Busanfahrt? Was war das erste Wort auf dem leeren Blatt, was Sie da geschrieben haben?
Ja, also die Struktur ist der Anfang. Ich hatte diese fünf Akte, diese fünf Aktstruktur, und die gibt ja eigentlich schon die Handlungsentwicklung vor. Und dann bin ich hingegangen und habe mir aus der Literatur all das herausgezogen, was die Spieler zu diesem Spiel gesagt haben. Und da findet man unglaublich viel. Es gibt eine tolle Dokumentation im französischen Fernsehen. Es gibt ganz viele Autobiografien von Toni Schumacher, von Paul Breitner, von Clemens Rummenigge. Es gibt Interviews. Also es gibt so viele Quellen, wo die Spieler eigentlich jede Minute dieses Spiels in irgendeiner Form erzählt haben. Und das habe ich mir dann komponiert in einer gewissen Chronologie dieses Dramas. Und dann habe ich natürlich, weil das oft natürlich in der Vergangenheitsform berichtet wird, wenn Spiele sich heute daran erinnern, und habe das in die Gegenwartsform gesetzt. Also natürlich ist das ein Kunstgriff, dass ich mit der Sprache arbeite, aber die Handlungschronologie, die gibt mir dieses Spiel und die gibt mir auch die Struktur des Dramas weiter. Und ich habe auch selber Gespräche geführt mit Paul Breitner, mit Toni Schumacher, mit Klaus Fischer, mit Horst Grubesch, die mir dann auch viel selber erzählt haben. Und gewisse Lücken, die dann eben durch die Literatur nicht abgedeckt waren, die konnte ich mir dann selber noch erschließen.
Nun kann ich mich an meine Literaturzeit im Gymnasium erinnern und habe da unter anderem am Dora mitspielen dürfen, den Fedri, wo es auch ein bisschen um Fußball geht, wo es heißt, der wollte immer mitspielen, der Hauptakteur, der später dann ja in Andorra umgebracht wird, und haben wir aber nicht gemacht. Von daher weiß ich, wie so ein Theaterstück und der Text dafür ja auch aussieht. Man kann diesen Text ja eigentlich nicht lesen. Ist ja kein Fließtext. Also Sie werden ihn ja auch so geschrieben haben, dass die Schauspieler es vortragen können. Wie schwer ist das denn, wenn Sie diese Ausführungen von den Spielern lesen und so einen Fließtext ja eigentlich schreiben würden, es aber nicht können, weil Sie dort ständig ja in direkte Rede umschreiben müssen, damit die Teilnehmer in der Szene, die Schauspieler, das wiedergeben können. Da muss man sich ja total einfrieren im Kopf, um zu sagen, keine Fließsätze, nur kurze Dinge mit Regieanweisungen noch. Das nimmt ja jede Dynamik, um so einen Text zu schreiben.
Das stimmt, aber wir kennen das ja auch jetzt aus der gegenwärtigen Literatur. Bernhard Schlink oder auch Ferdinand von Schirach haben ja auch Theaterstücke geschrieben. In Buchform auch. Dieser Text erscheint im Deutschen Kunstverlag als Textbuch, ergänzt und auch noch durch drei interessante Essays von Gunter Gebauer, vom Philosophen, von Matthias Martinez, von dem Literaturwissenschaftler und von Peter Lohmeier aus der Sicht des Schauspielers, die sich diesen Theatertext eben aus ihrer Perspektive nochmal nähern. Und ich glaube schon, dass man es auch lesen kann. Also wir haben ja auch viele andere Texte, Theaterstücke, die man liest. Und so ist es eben auch verfasst. Und klar, man muss natürlich sich in die Literatur hineinversetzen. Das ist eben auch mein, ich bin auch Autor neben meiner Funktion hier im Deutschen Fußballmuseum. Und das muss ich vielleicht auch noch anführen. Wir haben vor 2 Jahren zum 40-jährigen Bestehen dieses Spiels zum Jahrestag eine Sonderausstellung gemacht. Und die war eben auch schon dramatisch strukturiert. Also da hatte ich auch diese Spannungsmomente aufgenommen. Und eigentlich ist dieser Text für diese Ausstellung auch entstanden. Und den habe ich jetzt nochmal umgearbeitet für diese Bühnenfassung. Und wie gesagt, er kommt auch als Buch auf den Markt. Jetzt in den nächsten Wochen kommt er auf den Markt, in den nächsten Tagen. Ich weiß jetzt nicht genau den Erscheinungsdatum im Kunstverlag. Und da wird er nochmal als Buchvariante erscheinen. Anfang Mai.
Bestellbar auch über das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund. Kostet 29,90 Euro und hat das Titelbild des Uli Stielicke, der seinen Elfmeter verschossen hat, in sich zusammensinkt, wie ein Häuflein Elend noch am Elfmeterpunkt niederkauert und da noch liegt. Keiner kümmert sich um ihn. Litti Pialitmaski kommt später zu ihm und zieht ihn dann hoch und führt ihn zurück zur Mittellinie. Hatten Sie einen Einfluss auf dieses Bild?
Also ich muss dazu sagen, das ist die Erstauflage, die damals vor 2 Jahren erschienen ist. Es kommt jetzt ein neues Textbuch raus, wo ich auch den Text nochmal überarbeitet habe für die Bühnenaufführungen. Und das ist eben nicht mit Bildern garniert. Das ist die Erstauflage. Also der Leser hat praktisch die Möglichkeit, zwischen diesen beiden Textbüchern auszuwählen. Einmal eine Fassung, wo die Texte auch mit den Bildern harmonisiert sind, und einmal, wo nur eine Textfassung ist. Das eine ist also eher für den Literaturliebhaber, Das andere, da kann man in dieses Spiel einfach auch nochmal bildnerisch eintauchen mit unglaublich tollen Sportfotografien, die damals auch noch anders war. Also damals sind die Sportfotografen noch unmittelbarer am Spielfeld sitzen können und konnten auch aus ganz anderen Blickwinkeln noch viel unmittelbarer die Szenerie einfangen, als das heute ist, mit den großen Teleobjektiven aus der Ferne. Und also beide Bücher haben ihren unglaublichen Reiz. Das eine, wie gesagt, ist eher kognitiv, das andere ist eher was für die Emotionen.
Bahadir Hamdemir, der ist derjenige, der das einrichtet, also auf die Bühne stellt. Sie bringen quasi die, ich sag mal, die Hardware und die Software, die Darstellung kommen über Bahadir Hamdemir. Sie haben es vermutlich schon gesehen, wie es am Ende aussieht, oder?
Ja, wir sind gerade in den letzten Zügen. Also wir werden bis kurz vor der Aufführung werden wir noch an den letzten Details schrauben. Aber ich kenne natürlich jetzt die Inszenierung. Das wird eine Bühneninszenierung sein, wo wir sehr viel mit Licht arbeiten. Weil so wie die Dramaturgie das vorgesehen hatte, ist es für die Bühnenumsetzung prädestiniert. Wir hatten ja erst noch die Abendsonne von Sevilla, als das Spiel angefangen ist. Und eigentlich mit dem dramatischen Zusammenprall zwischen Toni Schumacher und mit Patrick Battiston ging das Flutlicht an. Und genau diese Szenerie, die stellen wir ein bisschen nach. Wir haben Geräusche aus dem Stadion mit eingebaut. Wir haben historische Fotos mit auf der Bühne auf einer 5 Meter Durchmesser großen, runden, kreisförmigen Projektionsfläche. Aber wir machen nichts, was das gesprochene Wort überlagert. Das war mir jetzt ganz wichtig. Peter Lohmeier ist ein großer Vortragskünstler, der mit ganz vielen Dialekten arbeitet. Nicht nur mit den Franzosen, wo er das Französische so ein bisschen annimmt, natürlich übersetzt ins Deutsche, sondern auch innerhalb der deutschen Mannschaft. Er wird den Schwaben anders sprechen als den Bayer Paul Breitner oder den Kölner Tünn, Toni Schumacher oder den Berliner Pierre Littbarski. Also auch da unterscheidet er und beschäftigt sich sehr, sehr stark mit der Aussprache der einzelnen Spieler von damals. Und das wird ein sehr großes sinnliches Vergnügen werden und für jeden Fußballer natürlich sowieso. Und ich bin gespannt, wie wir das schaffen werden, die Theaterwelt und die Fußballwelt miteinander in Verbindung zu bringen. Und mir ist nicht bekannt, dass es ein Literaturstück gibt, sei es jetzt in Fließtext, wie Sie es beschrieben haben, gerade als Prosatext oder jetzt als dramatisch strukturierter Text, wo man ein Spielgeschehen auf die Bühne bringt. Wir kennen natürlich Texte, wo man sich in die Psychologie von Spielern hineinversetzt, aber wo wir wirklich ein konkretes Spiel auf die Theaterbühne bringen, das ist mir so noch nicht bekannt. Und ich hoffe und ich glaube aber auch, dass wir hier eine ganz besondere Perspektive schaffen können, um dieses Spiel 42 Jahre danach nochmal erlebbar zu machen. Und dann noch mit Toni Schumacher, also einer, der wirklich der Hauptbeteiligte dieses Spiels war, der dann auch am Ende noch den Schlussmonolog selber lesen wird und an dem wir beide gearbeitet haben. Also auch Toni Schumacher hat diesen Text, diesen Schlussmonolog mitgeschrieben. Es ist jetzt nicht einer, der einfach nur sagt, ich lese das vor, was du mir vorgibst, sondern er hat sich wirklich noch eingebracht und das macht das Projekt dann noch einmal mehr spannend.
Nach dem, was Sie jetzt gesagt haben, muss man nochmal deutlich machen, dass die Besucher in den Theatern, wenn sie die Augen schließen würden, kein Hörbuch bekommen, sondern ein Hörspiel. Das ist ja so ein entscheidender Unterschied. Also Peter Lohmeier liest nicht einfach vor, sondern er gibt diesen verschiedenen Charakteren unterschiedliche Stimmen, damit sicherlich auch wieder verschiedene Charaktere, dass ich also beim Hören unterscheiden kann. Es kommt mehr Lebendigkeit rein und das, was er liest, wird dann durch Licht, durch Ton nochmal untermauert. Also das ist schon ein Live-Spektakel. Es ist nicht nur, jemand liest einen Text vor und wenn mir das nicht gefällt, penne ich irgendwann ein, sondern das ist eine lebendige Geschichte. Also man kann fast sagen, dieses Hörspiel, ein Fußballspiel als Hörspiel auf der Bühne, da ist Bewegung drin. Und das Schöne ist, Deutschland wird am Ende 5-4 gewinnen. Das wissen wir auch. Da werden sie wahrscheinlich nichts dran gedreht haben, oder?
Nein, weil es ja eben ein Dokumentartheater ist, das sich eben an den realen Geschehnissen orientiert. Und Sie haben vollkommen recht, weil sonst müsste ich ja nicht auf die Theaterbühne gehen. Wenn wir es einfach nur vorlesen würden, dann könnte man das überall machen, in der Buchhandlung oder sonst wo. Aber wenn man auf die Theaterbühne geht, dann nutzt man natürlich auch das ganze Instrumentario, was sich dort bietet. von Belichtung, von Soundeinsatz, von visuellen Möglichkeiten. Also es wird ein Erleben für alle Sinne werden. Und Sie haben vollkommen recht, wenn man die Augen schließt, dann hat man eine ganz neue Erfahrung über dieses Spiel, wie man das erleben kann. Man taucht ein in die französischen und in die deutschen Spieler, in die Inneneinsicht. Wir haben diese Situation in dem Moment erlebt. Aber Sie bekommen natürlich auch durch den Reporter, durch Rolf Kramer, der allerdings auch von Peter Lohmeier gelesen wird, auch nochmal das Handlungsgeschehen vermittelt. Es ist ein ganz neues Erleben, aber es ist eben ein Erleben und nicht nur ein Anhören eines Textes, der vorgelesen wird. Das ist ganz bewusst deswegen auch eine multimediale Inszenierung, die wir bei diesem Theaterstück verfolgen.
Nächste Woche geht es los. 6 Aufführungen sind insgesamt geplant. Jetzt ist natürlich schwer, wenn ich was höre und nenne jetzt die Daten, wo es stattfindet. Aber liebe Fußballfreunde, ihr könnt ja hin und her scrollen. Also nochmal das Anhören, denn der Manuel Neukirchner wird jetzt die einzelnen Aufführungstermine nennen. Und das wahrscheinlich so schnell, dass sie das nicht ganz schnell mitbekommt, aber wie gesagt, hin und her scrollen und dann könnt ihr das ja nochmal hören. Mal in Neukirchner, wo wird denn wann aufgeführt?
Ja, das muss ich jetzt auch erstmal hintereinander kriegen. Also die Uraufführung ist bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen. Das ist am 14. Mai. Einen Tag später spielen wir im Schauspielhaus in Dortmund am 15. Mai. Dann sind wir einen Tag später wiederum am 16. Mai. Also wir spielen 3 Tage hintereinander im Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen. Dann machen wir eine kleine Pause und spielen am 31. Mai im Theater an der Ruhr in Mülheim. Und der Schlusspunkt, der findet in Köln statt, also ein Heimspiel für Toni Schumacher, am 4. Juni im Gürzenich. Und jetzt die Uhrzeiten, da müssten Sie einfach nochmal nachlesen, entweder bei den einzelnen Schauspielhäusern oder bei uns bei fußballmuseum.de. Das wird immer sein, 19.30 Uhr, 20 Uhr, das differiert, glaube ich. Das kann ich Ihnen aber jetzt aus dem Kopf auch nicht beantworten. Ich weiß, dass die Uraufführung in Recklinghausen um 20 Uhr beginnt. Ich glaube, die anderen Aufführungen um 19.30 Uhr in dem Bereich. Und alles ist Bestandteil unseres großen Kultur-Fußball-Festivals mit mehr als 60 Veranstaltungen, die wir jetzt rund um diese Europameisterschaft, die wir ja dann im Juni bei uns in Deutschland haben, veranstalten werden. Und deswegen haben wir da auch ein großes Programm abgebildet auf unserer Webseite fußballmuseum.de und da kann man auch die Aufführungsdaten der Theaterstücke einsehen.
Dort auch zum Beispiel die Eintrittskarten kaufen. Das geht auch, ist entsprechend verlinkt zu den einzelnen Schauspielhäusern. 20 Uhr der Auftakt, die anderen 5 Termine alle um 19 Uhr. Also eigentlich, sag mal, wenn ihr euch 19 Uhr merkt, dann seid ihr immer gut unterwegs, müsstet in Recklinghausen eine Stunde länger warten, weil es dann um 20 Uhr geht, aber ihr kommt nicht zu spät, das ist schon mal gut, also vielleicht generell 19 Uhr merken, dann passt das auf alle Fälle. Manuel Neukirchner, Sie werden sicherlich überall dabei sein, ab wann kriegen Sie schlaflose Nächte, dass das alles so läuft, wie Sie sich das vorstellen?
Ach, wir haben ja noch eine große Sonderausstellung am 27. Mai. Das ist die bislang größte Sonderausstellung, die seit Eröffnung des Deutschen Fußballmuseums bei uns zu sehen ist. Eine große Fußballkunstausstellung. Das ist eine immersive digitale Darstellung des Themas, wie ist der Fußball in der europäischen Kunst des 20. Jahrhunderts verarbeitet worden. Da haben wir auch unglaublich tolle Schätze gehoben, viele Maler ausfindig gemacht, die sich mit dem Thema Fußball beschäftigt haben. Pablo Picasso, Salvador Dali, Miro, Paul Klee. Ich könnte ganz, ganz viele nennen in einem sehr emotionalen, spektakulären Vermittlungskonzept. Also immersiv heißt ja, man wird Teil dieser Ausstellung, sehr digital, so als Rauminstallation kann man sich das vorstellen. Also damit will ich nur sagen, wir haben jetzt so viele Projekte noch vor der Brust, die sind so mannigfaltig, dass ich da das alles im Blick habe. Da komme ich gar nicht dazu, schlecht schlafen zu können, weil ich das alles parallel irgendwie managen muss. Aber ich habe einfach ganz, ganz viel Vertrauen und sehe auch schon die ersten Arbeitsergebnisse von Peter Lohmeier. Ich kann mich ja da zurücklehnen im Theater und kann einfach genießen, was Peter Lohmeier und Toni Schumacher auf der Bühne dann vollbringen. Ich habe ja meine Arbeit sozusagen schon vollbracht.
Ich wünsche Ihnen dafür viel Erfolg. Die Nacht von Sevilla als Theaterstück. Ja, geschrieben, dargeboten, mitorganisiert vom Direktor des Deutschen Fußballmuseums, der aber Literatur studiert hat. Und keiner kommt dafür besser in Frage, beide Seiten zusammenzubringen, Fußball und Theater. Manuel Neukirchner, vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
Ich bedanke mich auch sehr herzlich. Dankeschön.
Dankeschön, Manuel Neukirchner. Hört sich sehr interessant an. Ich weiß nicht, ob ich es mir angucken kann. Mal schauen, wie die Termine sind. Aber das lohnt auf jeden Fall. Die Termine, die gibt es nochmal beim Deutschen Fußballmuseum auf der Homepage. Da könnt ihr auch Karten reservieren. Finde ich richtig gut. Fußball als Theaterstück ist äußerst selten. Gibt es immer wieder mal, aber eben selten. Und die Nacht von Sevilla in dieser Form als Lesung begleitet von Ton, von Licht, von Spektakel, von eben auch dem anwesenden Toni Schumacher, dürfte sicherlich ein Erlebnis sein. Das war sie dann, die heutige Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Ihr erreicht mich über Facebook, LinkedIn, X und Instagram, auch über meine Homepage ralfbosse.de. Ansonsten, immer donnerstags gibt es eine neue Ausgabe. Genau, wer zum ersten Mal dabei war, herzlich willkommen. Einfach mal abonnieren. Verpasst ihr nichts. Das war's dann für heute. Dankeschön fürs Zuhören und ein erfolgreiches Wochenende wünscht euch Ralf Bosse.